Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VBV-Podcasts Vordenken – Nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der Sie über das österreichische Pensionssystem informiert. Wir sind heute wieder einmal außerhalb unseres Studios. Und zwar senden wir heute aus dem imposanten Büro einer Staatssekretärin. Wir treffen die Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Plackholm von der ÖVP und möchten mit ihr über die Jugend, deren aktuelle Herausforderungen und Erwartungen an die Zukunft und den Staat sprechen.
Claudia Plackholm ist seit 15 Jahren politisch aktiv. Begonnen hat sie ihre politische Karriere als AHS-Landesschulsprecherin. Später wurde sie Chefin der jungen ÖVP, die sie nach wie vor ist. Heute sitzt sie uns als Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst gegenüber und wir wollen mit ihr über Jugend und die Zukunft bzw. das Pensionssystem sprechen. Liebe Frau Plackholm, schön, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Super, wir gehen gleich in Medias Res und nehmen die erste Frage. Wir haben uns ein bisschen Ihr Social-Media-Profil angeschaut. Und da gibt es jede Menge wirklich spannender Beiträge, schöne Bilder. Und wir sind natürlich neugierig, was kommt denn da für Feedback? Was kommen da für Fragen? Und ist da auch die Altersvorsorge oder die Pension ein Thema? Ich meine, bei Jugend könnte das sein?
Also mir ist in erster Linie wichtig, dass ich erreichbar bin für junge Menschen. Und man kennt das irgendwo, ja gerade vom ländlichen Raum, ein Bürgermeister ist umgekehrt überall in der Gemeinde anzutreffen, im Wirtshaus, im Austausch mit der älteren Generation, nimmt sie dort die Sorgen mit. Und für mich als Jugendstaatssekretärin bedeutet einfach erreichbar sein, dort unterwegs zu sein, wo junge Menschen unterwegs sind. Und das ist in erster Linie natürlich auch durchs Internet, durch die sozialen Medien auch gegeben. Und es kommen extrem viele unterschiedliche Rückmeldungen, auch nicht nur von jungen Menschen. Das ist sehr, sehr breit gefächert. Das ist von Anfragen über aktuelle Vorhaben der Bundesregierung bis hin zur Frage, darf ich mit meinem Verein einmal vorbeikommen, eine Besichtigung im Bundeskanzleramt machen. Also ich versuche das auch, abseits der sozialen Medien irgendwo greifbar zu machen, die eigene Arbeit und viel im direkten Gespräch und Austausch zu sein. Und man kriegt tatsächlich auch sehr, sehr unkomplizierte Rückmeldungen und Feedback für die eigene Arbeit. Und das ist auch immer ja, gut zu wissen, dass man weiß, erstens für wen man Veränderungen macht, für wen man im Jugendbereich was verbessert und dass das dann auch direkt bei den Menschen ankommt. Ja.
Was sind denn da so direkte Anregungen oder Bedürfnisse? Wird da was spürbar?
Ich merke sehr, sehr oft und das bestätigt sich auch in den unterschiedlichsten Jugendberichten, dass junge Menschen aktuell das Gefühl haben, naja, für wen oder was gehe ich denn überhaupt arbeiten? Zahlt es sich denn überhaupt noch aus? Wir diskutieren ja medial sehr, sehr viel darüber, ob man jetzt 20, 30 oder 40 Stunden arbeiten gehen soll. Und sehr, sehr viele junge Menschen haben den Traum, sich einmal früher oder später eigene vier Wände zu schaffen. Aber die Gegebenheiten rundherum, egal ob es die hohen Baukosten sind, die Zinsen, die Kreditrichtlinien der Banken, die machen das für viele einfach unmöglich. Und dann sagen einige, naja, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, wenn ich das sowieso niemals in meinem Leben erreichen werde, naja, dann habe ich auch nicht die Motivation und den Biss, dass ich das durchziehe. Und das spüre ich sehr, sehr oft, diese Rückmeldung, dass wir da dringend was machen müssen. Steuerliche Erleichterungen, Grunderwerbsteuer streichen, einfach um auch die Motivation bei jungen Menschen wieder zu wecken, dass es sie auszahlt, sie anzustrengen und dass man damit auch die Aussicht hat, dass man sowas schaffen kann.
Frau Plackholm, wie tickt denn Ihrer Meinung nach die Jugend?
Weil das ist sehr schwierig festzumachen, weil junge Menschen eine extrem heterogene Gruppe sind. Wir haben vor wenigen Monaten den Bericht zur Lage der Jugend präsentiert, gemeinsam mit der Jugendkulturforschung. Und da hat sich irgendwo gezeigt, dass die Jugend gerade in unsicheren Zeiten, wenn viele Krisen, gesundheitliche Krisen, Pandemie, Krieg in anderen Ländern herrscht, dass das einerseits ja natürlich auch etwas mit Zukunftsängsten auslöst, aber junge Menschen vor allem zu stabilen Werten, zu konservativen Werten, wenn man so will, auch wieder zurückzieht. Also Stabilität, finanzielle Stabilität, Jobsicherheit sind da ganz relevante Faktoren. Genauso auch, dass man mal Familie gründen will. Jeder Zweite möchte in diesem Jugendbericht einmal eigene vier Wände haben. Ich glaube, bei der Ö3-Jugendstudie waren es sogar über 90%. Und das zeigt mir, dass wir hier dranbleiben müssen, dass wir auch diese Rahmenbedingungen setzen, dass es die Grunderwerbsteuer gestrichen wird, dass die Kreditrichtlinien vereinfacht werden, dass ihnen das auch möglich wird und dass das nicht nur ein Traum bleibt.
Da gibt es aber natürlich noch den Schritt weiter neben dem Eigenheim, nämlich schon noch den einen oder anderen, der vielleicht weiterdenkt. Ja, wir haben in der einen oder anderen Jugendstudie gesehen, dass das Thema Pension logischerweise bei 20- bis 30-Jährigen jetzt nicht unbedingt ganz oben steht auf der Liste. Aber wenn das Thema angesprochen wird, dann kommt es immer wieder zu dem Satz, wir werden eh keine Pension mehr bekommen. Was sagt man da als Jugendstaatssekretärin dazu?
Genau aus dem Grund ist mir wichtig, dass man das ja auch aufzeigt, dass Pensionspolitik Jugendpolitik ist. Weil ja, früher oder später sind die jungen Menschen diejenigen, die nicht nur im Erwerbsleben dafür sorgen, dass wir die Menschen, die im Ruhestand sind, dass wir dafür das Pensionssystem auch finanzieren, sondern natürlich geht es auch um das Thema Vorsorge und um das Bewusstsein, dass jede berufliche Entscheidung, die ich heute hier und jetzt treffe, Jahrzehnte später Auswirkungen hat. Und ich glaube, das muss man viel mehr jungen Menschen auch anschaulich machen, dass man sich schon das ein oder andere Mal überlegt, ist es jetzt wirklich gescheit, Teilzeitstelle anzunehmen, wenn ich keine Betreuungspflichten habe, keine Kinder oder keine pflegenden Angehörigen, ist es dann wirklich gescheit oder soll man das im Pensionsrechner nicht doch nochmal durchrechnen und anschauen, was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, das Thema Vorsorge, wir müssen halt einfach auch junge Leute gescheite Möglichkeiten geben, wie sie wirklich auch vorsorgen können. Und da gibt es gute Vorschläge, die am Tisch sind, wo man noch Mehrheiten auch innerhalb der Koalition ringen, wo wir den Koalitionspartner leider nur überzeugen müssen. Der Finanzminister hat schon vor einigen Monaten vorgeschlagen, dass wir eine Behaltefrist bei der Kapitalertragssteuer wieder einführen, dass einfach langfristiges Vorsorgen, langfristiges an die Zukunft denken und Veranlagen einfach auch attraktiver wird steuerlich.
Ich würde da gerne noch nachfragen, da sind wir nämlich schon in der Umsetzung, aber ich war selber wahrscheinlich auch nicht anders, trotz Betriebswirtschaftsstudium. Ich habe genug jüngere Leute, die eigentlich sich mit dem Finanzmarkt, ja, mit Börse, mit Aktien und Co. in Österreich besonders schwer tun. Wir haben parallel die Erfahrung gemacht, dass wir zum Beispiel mit einem ehemaligen deutschen Minister gesprochen haben oder mit Schweizer Kollegen oder dänischen, wo das in der breiten Bevölkerung auch bei den Jungen sehr, sehr stark da ist. Man sagt, naja, dann sorge ich halt selber vor und Finanzmärkte sind was Gutes. Wie kann man denn den österreichischen Jugendlichen die Finanzmärkte eine Spur näher bringen?
Ja, man hat tatsächlich hin und wieder auch in der medialen Auseinandersetzung das Gefühl, dass viele Finanzmärkte mit Casinos gleichsetzen und mit Spekulation und dass das Teufelszeug ist. Deswegen halte ich Finanzbildung für so unglaublich wichtig, dass man jungen Menschen schon in der Pflichtschule das nötige Wissen, die nötige Information, die nötige Eigenverantwortung auch mitgibt, dass man selbst die eigenen Auswirkungen, den Umgang mit dem Geld lernt, wie man auch Vorsorge treffen kann und eben genau dieses, jede berufliche Entscheidung hat auch Auswirkungen darauf, wie ich später meinen Lebensabend verbringen werde. Und es muss für junge Menschen so selbstverständlich sein, vorzusorgen, für den Ruhestand vorzusorgen, wie den eigenen Urlaub irgendwo auch zu planen. Und das erwarte ich mir auch daraus, wenn wir den Fokus gerade im Bildungsbereich, aber auch in der außerschulischen Jugendarbeit stärker auf das Thema Finanzbildung anlegen.
Jetzt, wenn Sie sagen, es sollte so selbstverständlich sein, wie den eigenen Urlaub zu planen, aus Ihrer Sicht, wie bringt man denn Jugendliche dazu, jüngere Menschen, sich mit dem Thema Vorsorge auseinanderzusetzen, es überhaupt einmal in den Horizont zu bringen?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir bei der Finanzbildungsstrategie dranbleiben, dass wir sowohl in den Lehrplänen dieses Wissen verankern, als auch darüber hinaus mit vielen unterschiedlichen Angeboten, mit Lehrmaterialien, mit Videos, wo wir auch wiederum direkt dort unterwegs sind, wo junge Menschen vertreten sind, einfach Aufklärung und Information bereitstellen. Wir haben jetzt gerade vor den Weihnachtsfeiertagen auch eine gute Initiative gestartet zum Thema Jugendverschuldung, weil leider dort die Zahlen besagen, dass jeder fünfte Klient der Schuldnerberatung unter 30 Jahren alt ist und eine durchschnittliche Verschuldung von über 33.000 Euro hat. Unter 30 Jahren sind diese Klienten. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, die sie Hilfe sucht. Also junge Menschen wünschen sich Gott sei Dank auch mehr Finanzbildung. Auch das sieht man in vielen Jugendberichten. Ich glaube, bei der Ö3-Jugendstudie waren es über 80%, die gesagt haben, sie wollen mehr darüber lernen, sie wollen mehr darüber wissen. Und das müssen wir ihnen mit vielen unterschiedlichen Angeboten einfach auch schmackhaft machen. Aber so Entwicklungen wie Buy Now, Pay Later und Klarna-Schulden, das so ein Trend auf Social Media ist, wo Influencer damit angeben, wie viele Schulden sie aufgebaut haben, die bewirken ja irgendwo das Gegenteil, nämlich, dass man sich lieber im Hier und Jetzt versteift und nicht am Morgen denkt und keine Konsequenzen fürchtet. Vielmehr müssen wir auch in dieses Thema Vorsorge eben gehen und da wäre es gerade für junge Menschen ein wichtiger Anreiz, dass man einfach auch wieder weiß, für was gehe ich arbeiten, für wen gehe ich arbeiten, kann ich mir dann was schaffen, kann ich mir was leisten, habe ich mal die eigenen vier Wände, von denen ich träume und kann ich mich quasi für diese Zeiten auch irgendwo absichern.
Jetzt nehme ich dann gleich den Spruch auf und sage, es gibt ja auch momentan die aktive Diskussion, wie lang gehe ich arbeiten? Um das einen schönen weststeirischen Dialekt zu sagen. Das Thema Arbeitsmarkt ist nämlich ein ziemlich heißes, gerade bei den Jugendlichen. Wir haben die Situation, dass jetzt wieder von Expertinnen und Experten gehört, bis zu 30% Teilzeit arbeiten. Jetzt möchte ich als erstes fragen, was bedeutet es aus der Sicht einer aktiven Politikerin, die für Jugend eintritt, aus Ihrer Sicht für die Jugend? Und das Zweite ist, was bedeutet das eigentlich für das Pensionssystem, wenn 30% Teilzeit arbeiten?
Ja, aus meiner Sicht passt das auch einfach nicht zusammen, wenn wir gewisse Politiker haben, die meinen, die Vier-Tage-Woche ist die Lösung für den Arbeitskräftemangel. Wir müssen viel, viel mehr uns anstrengen, über das Gegenteil zu reden und Arbeit nicht immer als etwas Furchtbares darzustellen und die Pension ist die Erlösung dann gewissermaßen. Es ist oft, manchmal hat man das Gefühl, es ist wie beim Bundesheer oder beim Zivildienst, dass man neue Lage x Tage herunterzieht, bis das endlich das Pensionsantrittsalter näher kommt. Arbeit ist etwas zutiefst Positives, Sinnstiftendes. Es hat den Wohlstand über Jahrzehnte in unser Land gebracht, am Wohlstand, auf dem meine Generation und die kommenden aufbauen können. Und darum auch da wieder so wichtig, dass man jungen Menschen das einfach auch bewusst macht. Wir leben in Zeiten, wo das mittlerweile immer weniger wird. Einerseits die Dauer im Erwerbsleben, aber auch die Relation zwischen Menschen, die erwerbstätig sind und Menschen, die im Ruhestand sind. Mittlerweile ist es so, dass 3 Erwerbstätige auf einen Pensionisten kommen. 2030 werden es nur mehr 2 Erwerbstätige sein. Und das bedeutet natürlich auch eine große Veränderung fürs Pensionssystem. Und da müssen wir auch den Generationenvertrag definitiv auf ein gesünderes Fundament wiederstellen. Und auch überlegen, abseits von steuerlichen Anreizen, wie wir längeres Arbeiten attraktiver machen können. Weil es ja Gott sei Dank nicht bei einem jeden so ist, dass man die Tage herunterzählt und die Pension als Erlösung sieht, sondern auch in Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels ist es unabdingbar, dass wir auf das Know-how, auf die Erfahrung von älteren Arbeitnehmern zurückgreifen. Und wenn man freiwillig gerne länger arbeitet, dann muss sich das auszahlen.
Jetzt ist es ja aktuell so, also in Österreich die stärkste Säule ist definitiv eben die erste Säule, die staatliche Pension. Und das Umlageverfahren ist ja aktuell schon mit 26 Milliarden Euro pro Jahr belastet. Erstens einmal die Frage, woher kommt das Geld? Das fehlt ja dann an anderer Stelle. Genau. Und zweitens dann, wir waren im Gespräch mit dem Chefökonom der IV, dem Christian Helmenstein. Der hat uns gesagt, dass diese Zahl bis 2050 wahrscheinlich auf 1 Billion Euro steigen wird. Also da einfach die ganz, ganz klare Frage, wo fehlt dieses Geld, wo wird das eingespart?
Ja, hinzu kommt eben die große Herausforderung, die wir auch durch die demografische Veränderung in unserem Land haben oder generell in Ländern wie Österreich, in der westlichen Welt auch haben. Mir sind 2 Dinge besonders wichtig. Zum einen, dass sie Pensionistinnen und Pensionisten keine Sorgen machen müssen und sich darauf verlassen können, dass der Generationenvertrag auch hält. Und zum Zweiten eben dieses, Pensionspolitik ist Jugendpolitik. Junge Menschen brauchen schon jetzt das Bewusstsein, dass das natürlich irgendwie auch zum Finanzieren ist und dass man auch selbst Entscheidungen treffen kann, wie man die eigene Vorsorge besser gestalten kann. Also die Stärkung der dritten Säule, der privaten Vorsorge, finde ich, ist da sehr, sehr wichtig, dass man das einfach auch mehr ins Bewusstsein rückt. Wir haben ein sehr, sehr gut aufgestelltes Pensionssystem. Da reicht der Blick in die Nachbarländer, nach Deutschland. Beispielsweise, um zu wissen, dass wir uns hier wirklich auch stetig auf einem sehr, sehr hohen Niveau bereits nach wie vor verbessern. Und wir haben jedes Jahr im Sommer bekannterweise viele Diskussionen rund um die Pensionshöhen, weil wir uns auch einen Automatismus geschaffen haben, hinter dem ich zu 100% stehe, dass wir die durchschnittliche Inflation jedes Jahr auf die Pensionen draufgeben. darauf können sich auch die älteren Menschen in unserem Land verlassen. Aber ich glaube, es ist mehr denn je entscheidend, einfach, dass wir junge Menschen das auch ins Bewusstsein bringen. Das finanziert sich nicht von alleine. Es muss Anreize geben, dass Arbeiten einerseits attraktiver wird, und es muss auch Anreize geben, dass man sich selbst absichern kann und vorsorgen kann.
Aber jetzt ganz konkret im Jetzt, also wo fehlt auch jetzt schon dieses Geld? Wo wird es nicht eingesetzt, um eben damit die Pensionen zu zahlen?
Wir haben sehr, sehr viele Fixkosten im Staatshaushalt. Ich glaube, es sind zwischen 2/3 und 3/4 der Kosten, die in den Bereich Pensionen, Gesundheit, Pflege hineinfallen, in die Sozialleistungen genauso auch hineinfallen. Das sind Dinge, die uns einfach den Spielraum einengen, auch für die nächsten Jahre. 2/3 bis 3/4 des Staatshaushaltes sind einfach fix reserviert für diese Dinge. Und wenn man an Zukunftsinvestitionen denkt, im Bereich Bildung, im Bereich Klimaschutz, auch ja, Steuererleichterungen, macht es nicht einfacher, wenn der Spielraum immer geringer wird. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir hier auch an die nächsten Generationen stärker denken müssen.
Ich habe einen sehr lustigen Ansatz bei meiner Recherche gefunden aus Spanien. Und zwar, also ob es jetzt noch aktuell ist, weiß ich nicht. Das sei jetzt dahingestellt, aber ich finde es trotzdem einen sehr lustigen Ansatz. Und zwar möchten die Babyboomer-Generation selber dazu verpflichten, in den letzten Arbeitsjahren höhere Beiträge zu zahlen für ihre eigene Pension. Das heißt, um damit diesem demografischen Wandel entgegenzuwirken, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Wie realitätsnah könnten das sein?
Es gibt viele unterschiedliche Vorschläge aus anderen Ländern, auch manchmal von anderen Parteien oder auch Experten, die man sich, finde ich, genauer anschauen sollte und denen man eine Chance auch geben soll in der Diskussion in Österreich. Ich habe mich vor einigen Monaten intensiver mit dem Thema staatlicher Pensionsfonds beispielsweise auseinandergesetzt, wie er in Deutschland diskutiert wird und wie ihn auch zum Beispiel Teile der Neos in Österreich oder die CDU in Deutschland unterstützen.
Die Aktienrente?
Genau, die Aktienrente. Ja. Ich glaube, in Form einer Veranlagung von beispielsweise Pensionsversicherungsbeiträgen wäre auch ein großes Potenzial da, wie man die Finanzierung auf gesündere und fittere Beine stellen können. Und ich würde das in Österreich diskutieren. Hier gibt es ja unterschiedliche Vorschläge, wie man das konkret von Experten auch umsetzen lassen könnte. Für das bin ich auch offen, weil wir müssen uns eben hier bei der Finanzierung auch Gedanken machen. Und auch das ist wieder etwas, wie ich den Vorschlag vor ein paar Monaten gemacht habe. Dann hört man Fonds, dann hört man Aktienrente und viele glauben, okay, das ist Teufelszeug, da geht es jetzt darum, dass die Pensionshöhe vom aktuellen Kurswert abhängt. Nein, keine Sorge, die Pensionen, die sind gesichert, aber es wird bei der Finanzierung den Spielraum verbessern. Und deswegen finde ich, dass man das auch offen diskutieren sollte.
Nur kurz, um das für unsere Zuhörer zu erklären. Also Christian Lindner hat vorgeschlagen in Deutschland eben diese Aktienrente und der möchte 10 Milliarden Euro pro Jahr beiseite legen in diesen Fonds und so eben über die Jahre hinweg viele Milliarden ansparen.
Jetzt haben wir schon mehrfach über die Finanzmärkte gesprochen und auch die Aktienrente ist da in der Nähe von dem, was ich jetzt eigentlich fragen möchte. Da gibt es ja an sich schon ein sehr gutes System, wo Geld in dem Fall von Unternehmen für Mitarbeitende angelegt werden und damit eine Zusatzpension geschaffen wird, sprich betriebliche Altersvorsorge. In Ländern wie Deutschland, Dänemark oder der Schweiz ist das fast flächendeckend oder in Deutschland sogar ganz flächendeckend, in Österreich sind rund ein Viertel der Leute erfasst. Sie haben sich mehrfach dafür ausgesprochen, die betriebliche Altersvorsorge auszubauen oder zumindest zu stärken. Erstens einmal, warum? Das hört man ja leider in Österreich sehr selten. Und zweitens, wie könnte das konkret ausschauen?
Ja, ich bin absolut dafür, dass wir auch die zweite Säule stärken und ihr mehr Beachtung schenken. Im Regierungsprogramm haben wir vorgesehen, einen Generalpensionskassenvertrag anzubieten. Ich erwarte mir auch, dass wir das in dieser Legislaturperiode noch umsetzen können, weil es ein gutes Angebot für all diejenigen ist, die das nicht von betrieblicher Seite machen können. Beginnt schon aufgrund der Betriebsgröße meistens bei manchen. Und aufgrund dessen würde ich das eine kluge Idee finden, wenn wir die auch umsetzen, wenn wir es uns auch schon vorgenommen haben im Regierungsprogramm.
Da gibt es ja sogar eine dazu passende Studie, vor wenigen Monaten erschienen, dass man mit Betriebspensionen auch unter anderem die Pensionslücke, wenn man Teilzeit arbeitet, abfangen könnte. Das wäre ja eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ne?
Ich glaube, es ist definitiv etwas, was auch in der öffentlichen Diskussion das Bewusstsein für das Thema Pensionen wieder stärken wird und auch für das Thema Pensionen abseits der ersten Säule. Also auch, dass man selbst die Dinge in die Hand nehmen kann, dass man auch selbst Entscheidungen eigenverantwortlich treffen kann, um vorzusorgen. Und ob es jetzt die private Vorsorge ist oder die betriebliche Vorsorge, ja, die müssen wir meiner Meinung nach mit unterschiedlichsten Möglichkeiten auch stärken.
Ich möchte gleich weiterfragen, weil Sie vorher gesagt haben, Pensionspolitik ist Jugendpolitik. Wie würde aus Sicht einer Jugendpolitikerin ein optimales österreichisches Pensionssystem in 10 Jahren ausschauen?
Ja, optimal wäre natürlich, wenn wir dann endlich das gesetzliche Pensionsantrittsalter einhalten oder mit dem tatsächlichen einmal zumindest in der Nähe rücken. Das ist ja leider seit vielen Jahren unverändert. Ich wünsche mir, dass wir bei der ersten Säule ein Modell des staatlichen Pensionsfonds umgesetzt haben, um eben den finanziellen Spielraum, die Finanzierung der ersten Säule zu verbessern. Und bei der zweiten Säule, dass der Generalpensionskassenvertrag Realität ist. Und bei der dritten Säule, dass wir sowohl die Kästbehaltefrist umgesetzt haben, wie auch zum Beispiel die Grunderwerbsteuerstreichung. Weil das einfach ja Instrumente sind, wo junge Menschen schon jetzt spüren, okay, es macht einen Unterschied, wie viele Stunden ich arbeiten gehe. Es macht einen Unterschied, ich kann mir dann jetzt schon etwas ansparen, ich kann mir jetzt schon etwas schaffen, was mich im Alter absichert. Wenn wir da jetzt nicht die richtigen Rahmenbedingungen und Fakten schaffen, dann werden wir in ein paar Jahrzehnten eine Generation haben, die in Pension geht, die keine ordentliche staatliche Pension hat auf der einen Seite und andererseits auch nicht die Möglichkeit hatte, sich Eigentum zu schaffen und damit auch nicht abgesichert ist. Und vor dem war nicht zutiefst, wenn wir schon davon sprechen, dass die Generation Work-Life-Balance nicht bereit ist, Vollzeit zu arbeiten, dann könnte auch das Jahrzehnte später zu einem bösen Erwachen führen.
Das heißt, Sie hätten in 10 Jahren dann eine stabile, weiterhin starke erste Säule, eine stärkere zweite mit einer vielleicht ganz voll ausgebauten betrieblichen Altersvorsorge und die zusätzlich vorsorgen können und wollen. Haben wir dritte Säule noch dazu. Also im Endeffekt doch eine Spur weiter als das, was wir jetzt haben.
Definitiv. Und ich glaube, darüber steht, dass Finanzbildung für alle Generationen hier entscheidend ist. Ich habe vorher sehr, sehr viel von den jungen Menschen auch gesprochen. In einer Studie habe ich gelesen, dass auch das Wissen über den Pensionsantritt, wenn er unmittelbar bevorsteht, ausbaufähig ist. Wenn man zum Beispiel 1 Jahr nur länger arbeitet, kann man bis zu 10% mehr Pension bekommen. Alleine das zu wissen, dass mit 66 Jahren dann der Ruhestand beginnt und nicht nur das Leben, wäre ja vielleicht auch etwas, was längeres Arbeiten attraktiver machen könnte.
Können Sie sich das in Österreich realistisch vorstellen? Wir haben Podcast gehabt zu Dänemark, zu Deutschland, zur Schweiz. Überall wird darüber nachgedacht, länger zu arbeiten. Die Dänen diskutieren schon über 70 Jahre. Vor kurzem wieder diverse Interviews von anderen PolitikerInnen gelesen, wo also sogar das jetzt gesteigerte Frauenantrittsalter noch heftigst diskutiert wird. Können Sie sich also bei uns das vorstellen, dass wir alle miteinander mal länger arbeiten werden?
Ja, gut Ding braucht Weil. Haben uns, glaube ich, die Vergangenheit gelehrt. Ich glaube, in den 90er Jahren war es so, dass der Beschluss gefasst wurde, in den 90er Jahren bin ich geboren, dass der Beschluss gefasst wurde, dass das Frauenpensionsantrittsalter an das der Männer angeglichen wird. Seit 1. Jänner passiert das schrittweise, 2033 ist es dann endlich auch erfüllt. Also man sieht, wie viele Jahre hier vergehen. Drum wäre es ganz wichtig, dass wir unmittelbar jetzt Maßnahmen treffen, dass länger arbeiten attraktiver ist, wenn ich mich freiwillig dazu entscheide. Und Gott sei Dank, das erlebe ich in vielen Gesprächen, auch in den Bundesländern immer wieder, gibt es diese Menschen, die nicht von heute auf morgen von 100 auf 0 reduzieren wollen, die bereit sind, in einem Betrieb ihr Know-how der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen, die auch noch sinnvoll ihre Zeit in einem Betrieb während der Pension einfach auch noch als Arbeitskraft, als Fachkraft verwenden wollen. Und das ist ja ein wünschenswerter Zustand. Das verbessert nicht nur die eigene Pension und wir haben auch hier Maßnahmen gesetzt, dass die Abgaben, damit die Abgabenlast auch geringer wird, die Pensionsversicherungsbeiträge auch minimiert werden bei denjenigen, die sagen, ja, ich möchte freiwillig länger arbeiten. Und wie gesagt, bis zu 10% mehr Pension kann man sich da rausholen. Man muss halt einfach auch wissen. Und deswegen ist Finanzbildung in jungen Jahren entscheidend, aber auch generationenübergreifend.
Genau, also das war jetzt ein Tipp quasi für die letzten Jahre. Sie haben vorhin schon im Gespräch gesagt, Pensionspolitik ist Jugendpolitik. Das heißt, auch Sie als eher junger Mensch, denken Sie schon über Ihre eigene Vorsorge nach? Und ja, wie haben denn Sie vorgesorgt?
Für mich selbst ist es nur gefühlt in sehr, sehr weiter Entfernung. Man weiß ja nicht, ob man dann mit 65 in Pension geht oder ob man nicht doch ein höheres Pensionsantrittsalter dann bis dahin hat. Wenn ich bei guter Gesundheit bin, möchte ich es auch nicht ausschließen, dass ich gerne freiwillig auch länger arbeite. Weil ja, für mich Arbeit etwas zutiefst Sinnstiftendes ist, was ich gerne mache. Und ich glaube, junge Menschen zeigen eh schon mit ihren Prioritäten jetzt sehr, sehr klar, dass sie noch Jobs suchen, die ihnen irgendwo auch zu ihren eigenen Vorstellungen, zu ihren Werten passen. Also dass man eher einen Job sucht, der einen erfüllt und der, ja, wo man was Teil eines großen Ganzen irgendwo auch sein kann. Und ich denke, ja, hin und wieder schon an den Ruhestand, aber der liegt so weit weg. Man trifft definitiv jetzt auch schon Vorsorgeentscheidungen.
Was wäre ein persönlicher Tipp für andere Jugendliche?
Sie auch mit der Frage zu beschäftigen. Dieses Bewusstsein, ja, es hat Auswirkungen und soll ich nicht doch einmal von Teilzeit auf Vollzeit umsteigen, wird was in der finanziellen Unabhängigkeit natürlich verändern, wird was in der staatlichen Pensionshöhe verändern, wird was ändern auch in der Frage, ob ich mir was schaffen kann und aufbauen kann im Sinne von Eigentum. Das muss man sich einfach heute schon mehr bewusst sein und da kann ich an jedem jungen Menschen nur empfehlen, sich zu informieren, die guten Möglichkeiten wie einen Pensionsrechner auch zu nutzen. Und sie dann zu überlegen, naja, will ich diese Auswirkungen oder doch eher andere, weil man sagt ja, ein Dach soll man decken, wenn die Sonne scheint. Da kann man im Erwerbsleben schon noch sehr, sehr vieles dazu beitragen, wie dann die eigene Pension gestaltet wird.
Definitiv. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank.
In diesem Sinne wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen.